Hallo zusammen hier im Hörsaal 6. Willkommen zu unserem nächsten Vortrag. Webapplikationen an sich sind ja schon immer eine etwas diffizile Sache und wer sich in dem Bereich ein bisschen auskennt, wird den Kampf mit Node.js auch zu schätzen wissen. Dementsprechend hoffen wir mal, dass Sven uns heute auf Basis von Vue.js einen Ausblick aus der Falle zeigen kann.
Jo.
Ich wünsche viel Spaß.
Ja, danke für die Vorstellung. Ich zeige euch halt mal meinen Weg zu Vue.js. Vielleicht wird der eine oder andere auch connecten und sagen, hey, das schaue ich mir mal an. Meinem Background oder meiner damaligen Ausgangssituation. Ich hatte Lust auf moderne Seiten zu entwickeln. Ich war damals ein reiner Backend-Entwickler, ne, so eine Java-Spring-Anwendung, damals noch Timeleaf als Template-Engine. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so modern ist. Damals war es für mich jedenfalls der Standard. Kannte so die Basics von HTML, ne, die Basics von CSS. Ich habe da Bootstrap benutzt, weil ich einfach ich bin kein CSSler, kein Pixelschubser, ich kriege da einfach die Krise. Deswegen habe ich da Bootstrap benutzt, vielleicht kennt das ein oder andere. Ja, und Basics von JavaScript. Ne, auch da, damals hatte ich dann einfach jQuery benutzt, um ein paar Elemente zum Springen zu motivieren und das hat mir damals gereicht. So, mit diesem Background dachte ich mir, ja komm, versuchst du mal den Einstieg in die moderne Implementierung von Webseiten. Und da gab es damals dieses React.js. Irgendwie haben alle davon geredet und dachte ich so, ja cool, kann ich mir mal angucken. React.js klingt irgendwie cool. Dann kam irgendwie Node.js. Ich dachte, hä, was Node.js? Wieso Node.js? Was ist das? Dann NPM. Was? Und dann noch irgendwie Webpack. Ich dachte, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, was ist denn hier los? Ich wollte doch einfach nur eine Library implementieren, irgendwie ein bisschen CSS-Zucker drüber streuen, dass wir Java-Backend ausliefern, ne? Das war, wie gesagt, damals mein Background und fertig. Was ich nicht wollte, ist, mich erstmal mit Node.js beschäftigen, fragen, was dieses NPM überhaupt macht oder wie das funktioniert oder verstehen, was Webpack eigentlich tut. Und was sind eigentlich diese komischen JSX-Dateien? Also was ist das denn jetzt? Und dann bin ich auf Vue.js gestoßen. Warum Vue.js? Ja, Vue.js konnte für mich auf der ersten Seite direkt überzeugen, weil es hat nämlich gesagt, hier binde diese URL in deiner Index.html ein und das war's, fertig. Dann kannst du schon loslegen. Er hatte dadurch einen schnellen Einstieg, ne? Ich musste jetzt nicht erstmal mit diesen JSX-Dateien rumhantieren, mich mit Node.js beschäftigen, NPM, Webpack, es fiel alles weg. Mittlerweile hat Node.js 204k Sterne auf GitHub, Gegenzug zu 210 Sterne für React. Ne? Es ist also jetzt keine Nischen-Frameworks, kann man schon machen. Es ist relativ leichtgewichtig, ne? So 129 Kilobyte, Gegenzug zu 86 für jQuery, kann man also durchaus machen. Debug-Tooling ist auch ziemlich gut vorhanden, also ist schon eine solide Wahl, Vue.js mal sich näher anzugucken. In dem Vortrag werde ich alle Beispiele sind eingecheckt, oben rechts, genau sieht man den Link, wo auf welchem GitHub-Repository ich das eingecheckt habe. Unten rechts hat man noch einen QR-Code, falls man irgendwie QR-Code scannen möchte, was genau auf diese Seite auch zeigt. Was da eigentlich nur drin ist, ist ein Shell-Skript, was einen Docker-Container aufmacht, was einfach die statischen HTML- und JavaScript-Dateien ausliefert. Die kann man dann via Localhost 1312 einfach im Browser aufrufen. Die Quelldateien sind direkt im Container gemountet, das heißt einfach, wenn ihr irgendwas anpassen wollt, einfach refresh und das funktioniert direkt. Und jedes View-Kapitel ist mit Git Checkout, kann man einfach in den nächsten Step wechseln. Ja, falls das irgendjemand zu Hause oder so mal mitmachen möchte. Genau. Fangen wir mal an, so die Basis, ne, ein ganz normales Index, HTML, nichts Wildes, ein Titel, halt ein bisschen Bootstrap-Zucker drüber, damit das irgendwie noch etwas aussieht. Ne. Wie gesagt, ich bin kein Pixelschubser, ich habe da gar keine Motivation dazu. Ja, und einfach Hello World, ne. Also das ist auch, was man hier rechts sieht, nichts Weltbewegendes. Aber ja, darauf werden wir jetzt aufbauen. Genau, erster Schritt, ja, ich lade mir erstmal Vue.js in meinen als Quellcode herunter, beziehungsweise ich habe es hier ausgecheckt, binde das entsprechend ein. Was man dann machen muss, eine Vue-Instanz erzeugen, ne, das mache ich hier unten einfach mittels Vue Create App. und quasi diese Instanz dann einem DOM-Element zuweisen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe jetzt hier ein Diff-Element gemacht mit der ID-App und weise das hier unten meiner Instanz hinzu. Damit habe ich quasi dieser View-Instanz jetzt sein Spielraum mitgegeben, wo es quasi View rumtoren kann. Genau, also sein Gültigkeitsbereich. Und was da gerade aktuell stattfindet, ist nichts Spannendes bis jetzt. Das heißt, ich habe jetzt erstmal nur ich habe Daten und in den Daten ist aktuell nur eine Property namens Message, da steht dann einfach Hello View drin. Und was in der View einfach aussieht, ist halt mein Placeholder, ne, wo dann quasi der Text dargestellt werden soll. Das können wir uns mal anschauen. Step 01. So, laden wir das mal. Ja, und oh Wunder, jetzt steht da Hello View. Ist jetzt noch nichts Spannendes. Na, sagt er, wo ist denn jetzt die Magie? Aber die magischen Momente, die kommen erst. Nächster Schritt. Ich erzeuge ein Inputfeld, wo Nutzer irgendwelche Daten eingeben kann. Und verbinde dieses Inputfeld, also hier sieht man das, mittels vModel an meine Property Message. Und das Spannende ist jetzt, wenn der Nutzer etwas in den Inputfeld einträgt, wird das in das Message Property hinterlegt oder überführt. Und da ich einen Placeholder irgendwo habe, stellt View fest, oh Moment mal, hier hat sich ein Datum geändert, also ne, das Message hat sich jetzt geändert, dann muss ich ja an folgenden Stellen das Element neu rendern. Ne? In meinem Fall ist das jetzt dieses H5. Genau, schauen wir uns das mal an. Checkout 2. So. Ne? Und hier wird es dann schon ein bisschen magisch. Also ich finde es jedenfalls super. Ist nämlich super einfach. Ich muss jetzt nicht irgendwie mittels Funktion irgendwie sagen, ja, okay, der Input, der jetzt da reinkommt, den schleife ich jetzt irgendwie an ein DOM-Element dran, sondern ich sage einfach nur hier, ich ändere mein Datum und darauf hin reagiert dann Vue.js und rendert alles, was sich geändert hat. Ne? Und das ist die Reaktivität, von der alle sprechen. Ne? Also man ändert das Datum und daraufhin reagiert Vue.js und wie gesagt, rendert das, was es halt rendern muss. So. Naja, habe ich noch gar nicht gesagt. Virtueller DOM. Vue.js arbeitet mit einem sogenannten virtuellen DOM. Das heißt, das kann man sich vorstellen wie den echten DOM, nur halt, also wie gesagt, ein Abbild von dem echten DOM kann man sich so vorstellen. Denn Änderungen in den echten DOM zu überführen ist teuer, beziehungsweise war damals teuer. Also mit teuer meine ich halt, ne, aufwendig, langsam. Jetzt stellt euch das mal vor, wenn ganz viele Änderungen direkt in den DOM gehen, dann wird entsprechend die Anwendung langsam. Wenn die Anwendung langsam ist, dann wird die Anwendung nicht benutzt, weil Benutzer wollen gerne schnelle Anwendungen haben. Somit wird quasi erst alles in den virtuellen DOM überführt bei Vue.js. Danach wartet quasi Vue.js, bis alle Änderungen quasi in den DOM überführt wurden, also in den virtuellen DOM. Und macht dann anschließend einen Abgleich von dem virtuellen DOM und dem echten DOM und rendert oder übersetzt quasi nur den Diff in das echte DOM. Da jetzt Vue.js den virtuellen DOM benutzt, sollte man keine Libraries benutzen, die den echten DOM direkt manipulieren, ne, weil die sich ja dann quasi in die Quere kommen könnten. Bedeutete für mich, goodbye jQuery, aber ich habe ja einen guten Ersatz gefunden. Genau. Event Listener, jetzt habe ich mir gedacht, ja, ist ja schön und gut, jetzt habe ich ein Inputfeld, da kann ich was eintragen, aber ich möchte ja auch ein paar Buttons haben, die irgendwas machen, wenn ich auf diesen Button drauf drücke. Das heißt, ich erzeuge mal eine Methode namens addCart, habe ich die bei mir genannt, die ich in den sogenannten oder in einen Methodenblock hinzufüge. Das heißt, man hat hier schöne strikte Trennung. Ich habe irgendwo einen Datenblock, wo wirklich nur Daten drin definiert werden. Und ich habe einen Methodenblock, wo halt nur Methoden definiert werden. Das ist nicht irgendwie ein Mischmasch. Diese Methoden, die können dann unter anderem als Eventhändler verwendet werden. Ne, das habe ich jetzt hier gemacht. Mittels VOn sage ich, hey, ich möchte gerne hier auf ein Event reagieren. In dem Fall ist es das Click-Event von den Anchor ist es in dem Fall. Und wenn das Event entsprechend gefeuert wurde, dann sollst du bitte mal die meine AddCart-Methode aufrufen. Was der jetzt macht, ist nichts anderes wie ein kleines Alert. Das Tolle daran ist, dass die Methoden auch natürlich in Zugriff haben auf die View-Daten. Das heißt, die Methode hat einfach Zugriff auf dieses Message, was wir vorher schon gesehen haben. Und ja, in dem Fall mache ich jetzt einfach nur ein Alert. Ja, drei, so. Das heißt, wenn ich hier irgendwie was anderes eingebe, ja, dann kommt in den Alert genau das, was ich hier eingegeben habe. Ne? Also all das, was wir schon gesehen haben. Nur mit einer On-Click-Funktion. Interessant auch Schleifen, wenn ich eine Liste von Elementen habe, die ich dann, ne, will ich ja nur einmal definieren, wie so ein Element aussieht und schön über ein Array drüber iterieren. Dafür gibt es das Attribut wie vor. Wie vor gibt man dann quasi ein Array an, über das iteriert werden soll. In meinem Fall habe ich jetzt quasi ein neues Array definiert, in den Data-Block namens Cards. Das ist einfach initial leer, weil ich habe da gar nichts reingetan. Und sobald jetzt quasi dieses Array sich ändert, also größer wird, kleiner wird, die Elemente sich da drin ändern, merkt View das und sagt sich, hey, ich muss jetzt die komplette Liste neu rendern. Schauen wir uns das mal an. So, neu laden. So, ne, und wenn ich jetzt hier eine Karte hinzufügen, hey, habe ich hier Karten, und natürlich, wenn ich hier irgendwas eintrage, habe ich auch Karten mit irgendeinem anderen Namen. Ne? Das heißt, ich sorge jetzt nicht dafür, in dem Button irgendwie dafür zu sorgen, ein neues Element zu rendern, sondern ich gehe einfach in meine Methode und sage, ich habe hier ein Array, ich möchte da in den Array ein neues Element hinzufügen, und View kümmert sich um den ganzen Rest allein. Genau. Optional kann man in den Schleifen statt das Element, also das, wie soll man sagen, das Element, was gerade dran ist, kann man auch noch die C-Variable ja, mitgeben lassen. In meinem Fall, ne, sieht man hier oben, das habe ich dann einfach in den Klammern gemacht, das heißt, i ist meine C-Variable und card ist halt einfach die Variable, wo gerade das aktuelle Element drin ist. Das habe ich benutzt, um einfach so kleine Farbenspiele reinzumachen. Das heißt, jedes Element, was kleiner, wie heißt das, jedes ungerade Element hat eine andere Farbe wie jedes gerade Element. Hm. Wo ist die Magie? Die Magie ist hier bei diesem kleinen Doppelpunkt. Alle Attribute, die mit Doppelpunkt vorangeschrieben werden, werden quasi als Ausdruck gewertet. Das heißt, ich habe hier drin ja einen Ausdruck, ne? I modulo 2, man kennt es. Das heißt, es wird nicht einfach so als String gegeben, sondern erst als Ausdruck behandelt. Das Ergebnis wird dann quasi in diese Klassattribute hinterlegt. Genau, und in meinem Fall, ne, das ist wie gesagt Bootstrap, vielleicht kennt ihr das, BG Primary ist was anderes wie BG Secondary, macht einfach nichts anderes wie die Farben zu steuern, also die Hintergrundfarben. Ja, schauen wir uns mal an, bla. Ja. Erst blau und dann nicht blau. Genau. So. Das habe ich vorhin gesagt, wenn sich das Array ändert, dann geht View hin und erzeugt die komplette Liste nochmal neu. Das könnt ihr euch natürlich vorstellen, ja, es ist ja schön, wenn es irgendwie so drei Elemente sind, ist das vielleicht noch kein Problem, aber bei größeren Elementen will man vielleicht nur das Element ändern, was halt eine Änderung hatte, und nicht die komplette Liste nochmal neu machen. Um das zu steuern, muss man einen sogenannten Key angeben, ja, also hier mit Doppelpunkt Key, gibt man quasi View an, hey, das Element hat folgende ID, falls sich das ändert, dann bitte dieses DOM-Element neu machen, ansonsten lässt du bitte die Finger davon. Demzufolge muss das natürlich einen eindeutigen Schlüssel haben, ne? Wenn ihr also alle Elemente die gleiche ID haben, dann wird der wahrscheinlich genau aufs Gleiche hinauslaufen, nämlich alles nochmal neu machen. Genau. Das heißt, immer wenn ihr vor benutzen solltet, denkt direkt an den Key, dann macht es direkt richtig. Genau, was ich jetzt einfach gemacht habe, anstatt auf der Karte, also in diesen Card-Array, nur Strings reinzupushen, habe ich jetzt einfach ein komplexeres Objekt genommen, ne, indem ich einfach eine ID hier mit einer ID genommen habe. In dem Fall habe ich einfach nur das Datum in Millisekunden genommen, das sollte reichen. für den Showcase und als Content entsprechend die Message. Demzufolge habe ich dann auch bei dem Rendern nicht einfach nur die Karte ausgegeben, sondern dann sys.card.content, weil ja da der Text drin steht. Genau. Zusätzlich habe ich noch irgendwie was Tolles eingefügt, dass ich, wenn ich auf eine Karte klicke, dann das entsprechende Element auch entfernt wird. Ich gebe einfach hier die ID mit und dann wird das Element an dieser Position entsprechend entfernt. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich schon ausgecheckt, Seite 6, genau, habe ich schon gemacht. So, also ich füge hier welche hinzu und wenn ich hier drauf drücke, gehen die auch wieder weg. So. Mega. Richtig interessant fand ich eigentlich die Computed Properties. Computed Properties ist eigentlich eine Funktion, also ist auch wieder in einem neuen Block. Ne? Wir haben jetzt bis jetzt den Data-Block gehabt, wir haben bis jetzt den Message-Block gehabt und jetzt gibt es einen neuen Block, den Computed-Block. Und Computed Properties sind nichts anderes wie Funktionen, die aufgerufen werden, die etwas zurückliefern und der zurückgelieferte Wert wird halt zwischengespeichert. Und das Tolle an diesen Computed Properties ist, dass View merkt, ah, Moment mal, in dieser Funktion hast du ja irgendwie die Karten benutzt, also die mein Array, hattest quasi Zugriff auf mein Array. Da merke ich mir, wenn sich das Array ändert, dann lasse ich doch mal die Computed Property nochmal neu berechnen, weil ich davon ausgehe, hey, mein Basisdatum hat sich geändert, das heißt, mein Computed Property wird sich sehr wahrscheinlich auch ändern. Das heißt, in dem Fall wird die Computed Property nicht nochmal neu berechnet, wenn sich Message ändert, weil mein Computed Property Amount of Characters habe ich überhaupt nicht auf Message zugegriffen. So, schauen wir uns das mal an. So, neuladen. So, also es wird natürlich ein bisschen unspannend, weil es immer wieder das Gleiche ist. So. Also was ich hier gemacht habe, ist einfach hier den Char-Counter gemacht, also nichts anderes wie die Summe von allen Nachrichten in diesen Cards berechnet. Ja, aber anhand von Computed Properties. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Funktion dazwischen gemacht, die das immer wieder macht oder was auch immer, sondern es verhält sich quasi wie eine Property. Ne? Also auch hier mit den Placeholdern gibt man das genauso an, wie als wäre es eine Property, die wir bisher in den Data-Block gesehen haben. Nur dass, wie gesagt, im Hintergrund ein bisschen mehr Magic passiert. Genau. Computed Properties haben auch Zugriff auf andere Computed Properties. Das heißt, man kann sich schön Computed Property auf Computed Property auf Computed Property aufbauen und natürlich kaskadiert er das auch, wenn er sieht, oh, die Basis Computed Property hat sich geändert, also muss ich die anderen Computed Properties nochmal neu erzeugen oder neu berechnen lassen. Ja, in meinem Fall habe ich jetzt einfach, was habe ich gemacht? Weiß ich gar nicht, werde ich gleich sehen. Also ja, irgendwie den Average Count, also ja, den Durchschnitt von allen Nachrichten gemacht. Ne? Was, wie man hier sieht, ne, also Average Chars benutzt Amount of Characters, was wir gerade eben gesehen haben, was ja eine Computed Property ist. Ne? Aber genau so, also in dem Code benutzt man das genauso, als wäre es eine normale Property. Was schon ziemlich nice ist. Klar, wenn man, jetzt muss man das mal ein bisschen mehr in große Anwendungen denken, klar wird eine gewisse Komplexität irgendwann kommen. Und dann wird man sich fragen, ja Moment mal, warum ändert sich das hier? Aber gut, das ist dann, wie gesagt, eure Sache, das müsst ihr einfach ordentlich coden. Bis jetzt halt in meiner Laufbahn hatte ich da keine Probleme damit, weil ich jetzt nicht so gigantisch große Computed Properties gemacht habe, sondern immer schön kleine, die man schön überschauen kann. Genau, Computed Properties, mega. Also als ich das gesehen habe, Game Changer. Wir können auch Properties beobachten. Das heißt, wir können auf Änderungen dieser Properties entsprechend mit einem Methodencall reagieren. Dafür gibt es die sogenannten Watcher. Auch hier wieder neuer Block. Das heißt, wir haben Data, wir haben den Data-Block, wir haben den Method-Block, wir haben den Computed-Block. Jetzt haben wir einen neuen, den Watch-Block. Dabei muss die Methode exakt so heißen, wie die Property, die ich beobachten will, ne, weil da steckt die Magie dahinter. Also Vue.js mappt das dann entsprechend anhand des Namens. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Watch-Methode auf mein Message, weil, ne, ihr seht schon, die Methode heißt exact message. Und die wird jetzt immer dann aufgerufen, wenn sich irgendwas an dem Message ändert. Ja? Das ist quasi so ein Callback. So. Der Rückgabewert dieser Funktion spielt keine Rolle. Das verwirft dann einfach Vue, weil, wie gesagt, es ist einfach nur ein Callback-Mechanismus. Dann schauen wir uns das mal an. 09. So. Ich muss jetzt mal hier unten auf die Konsole achten, weil ich ja noch einen Log gemacht habe. Das heißt, immer wenn ich jetzt hier irgendwas eintrage, was Neues, ne, ändert sich hier unten die Konsole, Konsolenausgabe. Wie gesagt. Genau. So, fassen wir mal bisher zusammen, was wir bisher gesehen haben. Wir haben eine strikte Trennung zwischen Model und Vue. Ne? Also ich habe jetzt überhaupt nichts an den HTML-Teil angepasst. Ich habe nur meine Daten verändert. Ich habe klar getrennt, wo meine Methoden sind, wo meine Computed Properties sind und so weiter und so fort. Es gibt zwar eine Render-Methode, ne, wo man irgendwie noch irgendwie eingreifen kann, so ähnlich wie React.js, falls ihr das mal gesehen habt, die machen sowas ja auch. Ich empfehle das nicht, das ist nicht mein Stil. Irgendwie ist das genau das, was ich an Vue.js so liebe, dass man halt wirklich eine strikte Trennung hat, dass ich nur meine Daten ändere und daraufhin wird entsprechend die Vue angepasst. So, was haben wir noch? Klar definiert. Klar. Genau, also ich, mega. Es hat mich direkt überzeugt. Jetzt haben wir eigentlich schon so ein Grundsetup von Tools zur Hand bekommen. Ne? Wir haben jetzt Schleifen, irgendwie Computed Properties, Daten. Wir können eigentlich schon ziemlich viel machen. Wenn man sich das jetzt mal durchdenkt und größere Anwendungen haben möchte, dann kommt schnell auf, hey, Moment mal, ich möchte meine große Anwendung irgendwie in kleine Komponenten aufteilen, zum Beispiel. Ich möchte ja nur einmal irgendwie einen Button definieren, der dann eigentlich sich immer gleich verhält, nur irgendwie der Text ist dann anders. Genau, dafür gibt es in Vue die sogenannten Components. Auch die Components, die haben genau das gleiche, was wir bis jetzt auch gesehen haben, nämlich Daten, Methoden, Computed Properties, Watcher, also all das, was wir bis jetzt gesehen haben, nur nochmal in einer extra, ja, gekapselten Einheit. Okay. Krass. Genau. Mittels der Component-Funktion kann man der Vue-Instanz entsprechend Komponenten registrieren lassen. Ne? Man sieht das hier, Vue-App, ihr erinnert euch vielleicht ganz am Anfang, das war der Instanzname oder die Instanz von meiner Vue. Das heißt, da kann ich mittels Component sagen, hey, ich habe hier eine neue Komponente, die hat einen Namen, in meinem Fall hat die den Namen Card und dann natürlich das, was die Komponente ausmacht, nämlich die Vue und dann die entsprechenden Model, Modeldaten, ja genau. Hier ist zu beachten, dass explizit dieses Template ein String ist, ne? Weil ich habe ja gerade gesagt, wir haben eine richtig strikte Trennung zwischen Model und Daten. Wenn ich jetzt in dem Template auch noch irgendwie eine Funktion hätte, würde ich das wieder aufweichen. Und das ist genau das, was Vue ja nicht wollte oder will. Deswegen ist dieses Template wirklich ein, ja, String. Keine Funktion, nichts anderes. Genau. Und diese Komponenten, wenn ich die registriert habe, die können dann halt einfach in anderen Komponenten angewandt oder ja, benutzt werden, indem man einfach den Namen angibt. In dem Fall habe ich jetzt meine Card, meine Logik quasi in eine, das, was bis jetzt meine Karten waren, habe ich jetzt quasi in eine Komponente überführt, die einen Namen hat. Und an der Stelle, wo eigentlich meine Komponente vorher war, mache ich jetzt einfach Card. Na, schauen wir uns das an. So, Step 10, genau. So, bim, bam, bum, bam, pe. So, sind schon mal erstmal Karten da, ne? Ah, was ihr vielleicht gesehen habt, ja, wo sind jetzt meine Daten hin? Natürlich wollen wir da Daten irgendwie an die Komponente übertragen und das macht man mittels Properties bzw. Props. Props ist einfach ein Array an, ja, Eigenschaften, die man übergeben kann. Dabei ist zu beachten, so, man kann hier CamelCase schreiben, das habe ich ja gemacht, CSS-Class irgendwie in Höcker-Schreibweise, aber durch diese HTML-Limitierung, ne, die haben ja keine Unterscheidung zwischen groß und klein, deswegen wird Camel Case ein bisschen problematisch. Was sie dann quasi gemacht haben, die übersetzen das quasi in Cap-Up Case, also mit diesen Spießchen. Hier, mit den CSS-Class. Genau, diese Properties, die kann man sich so irgendwie vorstellen wie Computed Properties, nur dass die Read-Only sind. Das heißt, sie würden von einfach von außen übergeben und die kann man halt benutzen wie ganz normale Properties, wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Ja, in meinem Fall habe ich jetzt quasi die CSS-Klasse, die lasse ich quasi von außen übergeben. Ne, mit meinen schönen, ja, ist gerade oder nicht. Genau. So, schauen wir mal an. So, check. Die 11. Komm, Enter. So. Na, das heißt, jetzt habe ich, wenn ich den Button treffen würde. Jetzt habe ich schon mal meine Farben wiederhergestellt, indem ich jetzt die Properties benutzt habe. Jetzt möchte ich natürlich in der Karte möchte ich natürlich jetzt irgendwo Text, mein Text auch ausgeben, was auch nicht. Man könnte diesen Text jetzt auch über Computed Properties übergeben, so wie wir das jetzt gerade bei der Klasse gesehen haben. Ne, dann könnt ihr das auch machen, aber eine Alternative sind diese Slots oder sind Slots. Slots können dann quasi benutzt werden, um wenn man diese Komponente irgendwo benutzt, dass man dann in den Komponenten-Body entsprechend was hinterlegen kann, so wie wir das hier unten jetzt sehen. Ne, das ist ja quasi jetzt in dem Komponenten-Body etwas reingeschrieben. Muss die Komponente ja wissen, okay, wenn du jetzt was bei mir reinschreibst, wo soll ich das denn jetzt irgendwo hin platzieren? Dafür sind die Slots da. In meinem Fall habe ich jetzt den Slot keinen Namen gegeben, das heißt, es ist einfach der Default-Slot. Ne, da kann ich dann entsprechend das hier machen, dass ich das dann einfach in den Body hinzugebe. Es gibt aber die Möglichkeit, Slots Namen zu geben. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie eine Karte und die hat irgendwie einen Titel, die hat irgendwie unten ein paar Banner oder was auch immer. Genau. Aber wenn man, wie gesagt, Slots auch benennt, dann muss klar sein, dann muss auch auf der anderen Seite gesagt werden, okay, das soll an diesen Slot hineingehen. So, das ist jetzt die 12. Gucken wir uns an. So, pipapo. Ja, ich treffe nicht. So, ja, also jetzt haben wir das quasi wiederhergestellt. Was wir jetzt nicht wiederhergestellt haben, ist hier, ne, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich drücke hier drauf, da kommt natürlich noch nichts, weil die Verbindung haben wir noch nicht gemacht. Um Events quasi auszulösen, also wenn die Komponente irgendwie sagt, hey, mit mir ist irgendwas passiert, dann will sie das irgendwie zu den Eltern nach oben propagieren. Dafür gibt es diese Emit-Funktion. Ne? Diese Emit-Funktion erwartet als ersten Parameter irgendwie den Event-Namen. In meinem Fall habe ich den jetzt irgendwie Card-Click genannt. Und als optionalen zweiten Parameter Daten. Also vielleicht will man ja irgendwelche Daten mitgeben in dem Event. In meinem Fall habe ich gesagt, brauche ich nicht. Brauche keine Daten. Das ist quasi der Teil in der Komponente. Jetzt brauche ich natürlich noch den Teil von dem Parent, der darauf reagiert, aber den hatten wir ja quasi schon kennengelernt, nämlich ist das diese VOn-Direktive. Das heißt, mit VOn-Doppelpunkt kommt danach eigentlich der Eventname und da ich meinen Eventnamen minus card minus click genannt habe, ne, schreibe ich eine entsprechende Direktive hier mit VOn card click und ich soll einfach meine bestehende Funktion aufrufen, remove card, die wir ja bisher schon gesehen haben. Ne? Schauen wir uns an. Ach Mann. So, ne? Also habe ich mein Remove auch wieder durch Events hinbekommen. So, dieser Vortrag heißt ja eigentlich Single Page Application und der Sven, der hat wieder nichts über Single Page Application bisher verloren, aber was soll ich schon sagen, Single Page Application ist jetzt auch nicht die große Magie, denn im Grunde heißt das nichts anderes wie ein Seitenwechsel, bei einem Seitenwechsel findet kein Neuladen der Seite statt, sondern es findet alles virtuell statt. Das sieht für den Nutzer so aus, als würde er irgendwie neue Seiten laden, aber eigentlich passiert das nur im Browser. Diese SPA-Funktionalität, die ist nicht Teil des View-Kerns, soll aber nicht heißen, dass das irgendwie inoffiziell ist oder so, sondern diese View-Router heißt dieses Plugin. Das ist von den Machern von Vue. Das wird auch offiziell unterstützt, nur wollten die Vue-Macher den Kern, die Kernkomponente, ne, das, was wir bis jetzt gesehen haben, möglichst schlank halten, weil vielleicht nicht alle diese Router-Funktionalität brauchen. Genau, was habe ich jetzt hier gemacht? Also um einen Router zu bauen, braucht man ein bisschen mehr Logik, also ein bisschen mehr Funktionalität. Was ich natürlich mache, ist zuerst meinen Router oder das Router-Plugin herunterzuladen, beziehungsweise einzubinden, wie Router. Und was ich jetzt gemacht habe, quasi den Inhalt, den ich vorher in der Index.html hatte, den habe ich jetzt quasi ausgelagert in weitere Seiten. Ich habe die jetzt irgendwie Hello.js genannt und H.js, da habe ich mir irgendwie noch was zusammen gefummelt. Genau, das ist quasi der erste Schritt. Zweiter Schritt ist, eine Router-Instanz zu erzeugen. Ne? Also ich mache jetzt hier View-Router, neuen Router geben. Und diese Instanz, diese Router-Instanz, die muss natürlich auch mit der View-Instanz verheiratet werden und dafür gibt es einfach diese Use-Funktion. Ne? Das heißt, direkt nachdem ich meine View-Instanz erzeugt habe, sage ich hier bitte, hast du folgenden Router noch zu benutzen. Genau. Ich habe da so ein bisschen gehackt. Also mein Hello.js sieht quasi so aus, dass ich eine globale Variable habe, die heißt Pages. Und in den Pages habe ich dann einfach meine Unterseiten gehabt. Ja, das heißt, das ist quasi so eine Map. Und weiter, war schon richtig. Das ist ja nur meine Komponenten-Mapping. Was man jetzt aber noch braucht, ist quasi, welche URL, also welcher Path soll welche Komponente aufrufen. Und das findet genau hier drin statt, in dem View-Router. Das heißt, hier habe ich meine Routen. Da gebe ich nichts anderes an wie ein Pass. Ne, in meinem Fall ist, hey, wenn ich slash hello mache, dann hast du bitte folgende Komponente aufzurufen. Ja. Oder wenn ich slash age mache. Jetzt habe ich meinen Router verbunden. Jetzt ist es aber irgendwie schön, wenn ich auf meiner Seite auch wirklich ein paar Links habe, wo der Nutzer dann drauf drückt, damit er auch auf der entsprechenden Unterseite landet. Dafür bringt quasi das Router-Plugin bringt neue Komponenten mit, nämlich zum einen der Router-Link. Das ist nichts anderes wie ein Link zu der entsprechenden Unterseite. Und jetzt brauchen wir natürlich irgendwo einen Viewport, also irgendwo einen Bereich, wo dann auch wirklich die Unterseiten angezeigt werden. Und dafür gibt es diesen View-Router-View. Da kann man sich vielleicht vorstellen, hey, ich mache hier eine schöne Single-Page-Application, die irgendwie, weiß nicht, links eine Navigationsleiste hat, die soll sich natürlich nicht ändern, sondern immer meistens so in der Mitte. Ja, dafür wird das meistens benutzt. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau, das haben wir das jetzt. Und jetzt kommt noch die Magie, warum Single-Page-Applications halt nur einmal geladen werden. Sobald man auf eine Unterseite wechselt, sorgt auch View oder der Router dafür, dass in der URL auch entsprechend das angepasst wird. Ne? Da wird dann in der URL-Zeile die URL entsprechend angepasst. Aber da hat man jetzt natürlich noch das Problem, wenn man einen Kollegen hat und sagt, hey, guck mal, ich bin jetzt hier auf der Unterseite, hier ist meine URL. Dann möchte der Kollege natürlich auch direkt auf diese Seite landen und nicht irgendwie auf die Startseite. Dafür gibt es halt diesen Web-Hash-Historie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Mechanismus, warum das so funktioniert, ist einfach, dass hinter der URL ein Hashtag geschrieben wird und dann der eigentliche Pfad. Und alles, was ja hinter diesem Hashtag, ich glaube, das heißt Fragment in den URLs, geschrieben wird, wird ja gar nicht vom Server ausgewertet. Das heißt, immer wenn ich einen Request an den Server schicke, sage ich einfach nur, ja, gib mir mal deine Startseite. So, dann gibt ihr dann die Startseiten, Ressourcen und nachdem View sich instanziert hat, guckt sich View die Browser-URL an und sieht dann, ach, du willst ja gar nicht auf die Startseite, du willst ja eigentlich auf die, keine Ahnung, auf die Hello-Seite. Ne, dadurch funktioniert das. Kann man uns ja mal angucken, viel geredet. Mal sehen, ob wir auch was sehen. Na, das heißt, ich habe jetzt hier meine Unterseiten. So, jetzt mache ich das hier mal ein bisschen größer. Also achtet mal hier oben auf die URL. Also wenn ich jetzt hier Hello gehe, dann bin ich auf Hello slash Hello gegangen. Wie alt bin ich? Bin ich auch irgendwie auf die Unterseite gegangen, ohne dass ich jetzt der Browser neu geladen habe. Das habt ihr vielleicht nicht gesehen, aber gucken wir uns mal den Netzwerk-Tab an, also was die richtigen Requests, die wirklich gesendet werden. Schauen wir uns das nochmal an. Das heißt, ich drücke hier auf die URL. Hier ändert sich überhaupt nichts in den Anfragen. Da passiert gar nichts. Aber wenn ich jetzt die URL hernehme und nochmal auf Enter drücke, dann sollte, habe ich jetzt wieder hier, so, dann sollten entsprechend die Ressourcen auch runtergeladen werden. Na, aber er hat mir die Slash-Ressource runtergeladen. Das alles, was hinter diesem Hashtag steht, also das hier, das wird dann quasi von Vue interpretiert und wird dann quasi weitergeleitet. Ne? So funktioniert diesen Single-Page-Mechanismus. So. Genau. Jetzt machen wir wieder bei Hello. Genau. Eine Sache habe ich euch noch zu zeigen. Also jetzt haben wir, jetzt haben wir alles, was Single-Page-Application, und jetzt können wir eigentlich schon hingehen und sagen, hey cool, jetzt habe ich also jedes Werkzeug, was ich brauche, jetzt lege ich los. Eine Sache habe ich noch. Komponentenübergreifend Daten, wir haben ja schon gesehen, Daten können via Properties von dem Elternelement nach dem Kindelement übergeben werden und von dem Kindelement zu dem Eltern via Events übergeben werden. Das heißt, ich habe schon mal beide Richtungen. Wenn man sich jetzt mal eine größere Anwendung vorstellt, kann es ja zum Beispiel sein, dass ihr irgendwie mehrere Ebenen von Komponenten habt und in der oberen Ebene habt ihr das Datum, was für die untere Ebene irgendwie da ist, und dazwischen sind noch ein paar Elemente. Jetzt könnte man sich fragen, okay, jetzt müsste ich quasi die ganzen Daten durch die Kinder reichen, kann man machen mit Properties, wird aber schon ätzend, schon allein, wenn man sich das vorstellt. Um das zu umgehen, gibt es ein Plugin namens Vuex. Vuex ist ein zentraler Store, also das könnt ihr euch vorstellen, wie so eine, wie nochmal neben den eigentlichen Komponenten, Daten gibt es nochmal irgendwo einen globalen Store, wo ihr Daten auch nochmal hin und her synchronisieren könnt. Genau, und alle Komponenten haben entsprechend Zugriff auf diesen Store, und da müsst ihr nicht mehr dieses durch die ganzen Kinder durchpropagieren machen, sondern habt einfach einen zentralen Store und könnt quasi das als gemeinsamen Nenner benutzen. Auch Vuex ist nicht im Kern enthalten, das ist die gleiche Thematik wie bei dem Router, ne? Man will den Kern irgendwie klein halten. Aber ich glaube, auch Vuex wurde von den offiziellen Machern gemacht, von Vue. Das heißt, offizielle Unterstützung könnt ihr gefahrenlos benutzen. Genau, was auch hier, was macht man? Ja, man lädt sich erstmal das Plugin herunter, direkt nach dem nach der Vue.js. Und ich muss auch hier einen neuen Store erstmal erzeugen. Ne? Mittels Create Store mache ich mir einen neuen Store-Instanz. Und auch hier, wie bei dem Router, muss ich jetzt diese Store-Instanz mit der View-Instanz verheiraten, und oh Wunder, das machen wir auch mit der Use-Funktion. Genau, damit sind die dann nach miteinander connected, verheiratet, und die Komponenten haben dann entsprechend Zugriff auf diesen Store. Ein Store hat ähnlich wie eine Komponente seinen eigenen State oder seine eigenen Daten, nur heißt es da nicht Data, sondern State. Okay, kann man machen. Und darin ist halt der initiale Zustand des Stores beschrieben. In meinem Fall habe ich jetzt nichts anderes wie ein Counter. Nichts voll langweilig, aber man muss ja mit irgendwas anfangen. Genau. Dieses State kann ich jetzt mittels Computed Properties entsprechend bereitstellen. Ich habe jetzt hier auch wieder, man sieht es, eine Computed Property, die ich einfach Store Counter genannt habe. Und die liefert aber wiederum dann das Ergebnis oder den Wert aus dem Store. Ne? Das heißt, die ruft jetzt hier $Store auf. Also $Store ist quasi dann die Variable, wo die Komponenten wirklich Zugriff drauf haben auf diesen Store, ne? Und liefert einfach diesen State zurück. Man könnte auch direkt hier oben, wo ich den Store-Counter genommen habe, könnte man direkt eigentlich auch $Store.State.Count benutzen. Ich habe das jetzt aber mit einer Computed Property gewrappt. Und ihr kennt ja das ja noch mit Computed Properties, ne? Das heißt, wenn sich jetzt der Store-Counter ändert, in dem Store wird die Computed Property aktiv, weil die hat ja mitgekriegt, oh, der Store-Counter hat sich geändert. Die Computed Property View stellt dann fest, oh, die Computed Property, die wird ja in meiner View benutzt, also zeige ich dann entsprechend meinen Wert an. Ne? Also wird schön, so wie wir das bisher kennen, dann drauf reagiert. Den Zustand des Stores darf man allerdings nicht direkt ändern. Also man darf jetzt nicht irgendwie sagen, State.count ist gleich 1, sondern dafür gibt es sogenannte Mutationen. Die Mutationen, die haben dann, das sind Funktionen, die man dann aufrufen oder definieren kann. Und diese Mutationen, die haben dann Zugriff auf dieses State-Objekt und die können das State-Objekt entsprechend verändern. In meinem Fall habe ich einfach nur eine simple Mutation gemacht namens Increment. Die macht nichts anderes, wie den Counter zu erhöhen. Das heißt, jedes Mal, wenn die Mutation namens Increment aufgeführt wird, wird einfach der Counter um 1 erhöht. Genau. Diese Mutation, die ruft man auf mittels Commit. Also man sieht hier schon, den Vue.x ist so ein bisschen anders als das, was man jetzt in Vue gemerkt hat. Da muss man irgendwie Commit aufrufen und dann gibt man den Methodennamen als String über. Es wirkt schon ein bisschen strange, kann jetzt auch nicht sagen, warum, aber gewöhnt man sich dran. Genau, jetzt muss man gucken. So, dann zeige ich das auch direkt mal in Action. So, wieder schön neu laden. Das heißt, was habe ich jetzt überhaupt gemacht? Den Counter, genau. Der Counter wird erhöht, wenn ich eine Karte hinzufüge oder wenn ich mein Alter irgendwie ändere. Also jetzt habe ich hier meine Karte, man sieht hier oben den Counter. Ne? Der Counter ist von dem Store, das heißt, ich habe hier schön meine Store-Variable geändert. Hier drin diese Counter, die kennen wir ja noch, das ist nicht in dem Store, sondern in dem Komponentendatum, Daten. So, ne, erhöhe ich das schön. Jetzt gehe ich in eine Unterseite und ändere hier irgendwie meinen Wert und erzeuge auch diesen Counter. Das heißt, ich habe hier mehrere Komponenten, die auf einen zentralen State irgendwie zugreifen. Das ist schon sehr, sehr komfortabel, das ist das Wort, genau. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr anfangen wollt, irgendwie neue, größere Anwendungen schon zu implementieren, weil euch, wie gesagt, dieses Durchreichen an die Kind-Komponenten schon nervig sein kann. Genau, und das war Vue.js. Ausblick. Ja, also aktuell muss man beim Seitenneuladen oder beim Seitenladen die Komponenten instanziert werden. Ne? Also ihr habt es ja vorhin gesehen, wenn ich die Seite lade, dann muss erstmal das Plugin runtergeladen werden, dann muss Vue instanziert werden. Und viel schlimmer noch, die Templates müssen ja erstmal geparst werden. Ne? Ich habe ja irgendwo mein HTML gemacht und daraus muss ja erstmal Vue.js irgendwas machen. So, das heißt, es wird im Hintergrund geparst und was auch immer. Die Komponenten werden in den Speichern geladen und das dauert. Und währenddessen wird der Benutzer eine fast leere Seite sehen. Das könnt ihr euch so vorstellen, als würdet ihr diese Seite jetzt einfach JavaScript deaktivieren. Ne? Dann hat er erstmal gar nichts, dann sieht er erstmal gar nichts. Natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, bitte also so Elemente hinzufügen, die dann, nachdem die Vue-Instanz erzeugt wurde, direkt gelöscht wird. Ne? Dann könnte man sowas sagen, hey, haben Sie Geduld, wird gleich geladen. Aber ihr merkt schon, das dauert halt eine Weile. Für meine kleinen Anwendungen ist das vollkommen irrelevant, aber für größere Anwendungen schon, kann schon bedeutend sein. Dadurch, dass es eine Single-Page-Application ist, ne, wird auch die komplette Anwendung runtergeladen. Also das heißt, ich gehe auf die Startseite und meine komplette Anwendung wird runtergeladen, ohne dass ich vielleicht vorher weiß, ach so, der Nutzer, der ist nie auf irgendwie die Alter-Unterseite gegangen, weil den hat es nie interessiert. Er hat es aber trotzdem in den Speicher geladen. Ist halt einfach zu viel, das dauert auch vielleicht unnötige Zeit und hey, ihr kennt's. IDE-Unterstützung ist auch nur irgendwie bedingt gegeben. Wir haben ja schon gesehen bei den Template, das Template ist einfach nur ein String. So, meine IDE zumindest hat gesagt, hey, es ist ein String, da ist nichts mit HTML. Also ich habe da keine Autovervollständigung gehabt oder nur teilweise, weil sich dann die IDE gesagt hat, hey, es sieht aus wie HTML, ich biete das mal an, aber so eine richtige Integration hat es jetzt nicht gehabt. Aber was soll ich da sagen? Diese Probleme, die ich gerade gesagt habe, die können dann entsprechend gelöst werden, indem man Node.js verwendet, NPM, Webpack. Genau, ne? Dadurch gibt es dann gute IDE-Unterstützung, vorkompilierte Komponenten. Ne? Das heißt, man hat erstmal einen Build-Prozess, wo das alles schon vorkompiliert wird und all solche Geschichten. Minifiziertes JavaScript und Aufteilung in Chunks, sodass man quasi nur, wenn man auf eine Subseite geht, nur den Chunk lädt, den man gerade für die Subseite braucht. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Ja, ein Udemy-Kurs, den ich euch empfehlen kann, ist jetzt von View the Code Complete. Das habe ich, ich habe bekommen dafür kein Geld, aber der war so gut, dass ich gesagt habe, komm, den kannst du mal empfehlen. Ja, da bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf Fragen.
Ja, Sven, auch von meiner Seite nochmal danke für den Vortrag und wie gesagt, falls jemand Fragen haben sollte, kurze Meldung, ich komme mit dem Mikrofon mal kurz rum.
Hallo.
Ich glaube, du musst anschalten, ne?
Ist an? Ich höre mich nicht. Okay. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Das wäre jetzt noch mit View 2 so zu machen, wie
vorgeführt? Das ist auch mit View 3. Also ich habe auch View 3, also von View 2 auf View 3 gibt es eine Änderung, die nennt sich Composition API.
Ja.
Die kann man benutzen, die muss man aber nicht benutzen. Also mit Composition API kann man dann mittels Funktion aufrufen. Ich bin da kein Fan von, das ist...
Okay.
Aber das geht auch mit View 3. Alles, was ich gezeigt habe, ist auch schon mit View 3 implementiert. Das ist jetzt nichts Altes oder so. Das geht weiterhin.
Naja, es könnte ja von Interesse sein, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer noch View 2 verwenden möchte, dann genau. würde es aber auch gehen.
Genau, das würde gehen.
Okay. Und zum Composition API, das wäre jetzt meine nächste Frage, ob es da schon Erfahrungen gibt, praktischer Art.
Ich habe sie vermieden.
Okay.
Also, weil es einfach nicht meine Art ist. Ich mag dieses strikte Trennen von, ey, das ist meine View, das sind meine Komponenten, das sind meine Daten und ich mache nur aufgrund von Funktionen. Und so wie ich das gemerkt habe, diese Komponenten, da kannst du so viel Schindluder mit treiben und ich habe mich da einfach ferngehalten von.
Okay.
Da wird es bestimmt einen Grund geben. Also, ich bin auch in einem Projekt, wo das, was wir jetzt hier gesehen haben, nur minimal sichtbar ist. Die benutzen zwar auch View im Kern, aber da sieht man halt nicht diese Funktion, weil man da einfach mehr Plugins aufgebaut hat. Und die benutzen wahrscheinlich im Hintergrund, um dieses Ganze schön zu machen, diese Composition API und wahrscheinlich ist für sowas gedacht. Aber wie gesagt, ich halte mich davon fern.
Okay.
Gut, haben wir noch weitere Fragen? Sehe keinen mehr. Gut, dann Adesh auch nochmal. Schönen Dank für den Vortrag.
Bitte gerne.
Und ansonsten viel Spaß weiterhin auf der Forscon.